Herzlich willkommen zur GAIN Leadership Lounge, dem Podcast, der Einblicke in die Welt der Führung und Karriere gibt. Ihre Gastgeber von GAIN sprechen mit inspirierenden Führungspersönlichkeiten, erfahrenen Experten und visionären Denkern über die Herausforderungen und Chancen, die sich im modernen Berufsleben ergeben. Gemeinsam wird erkundet, was wahre Führung ausmacht, wie man beruflichen Erfolg erreicht und wie Sie als Zuhörer Ihre eigene Karriere auf das nächste Level bringen können. Viel Spaß in der GAIN Leadership Lounge mit Ihrem heutigen Gastgeber, Thorsten Bach.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der GAIN Leadership Lounge, dem Podcast für Führung, Karriere und Beruf. Ich bin Thorsten Bach und freue mich heute auf einen ganz besonderen Gast in unserer Lounge. Bei mir ist heute Brigitte Zypris, Juristin, Bundestagsabgeordnete, Bundesministerin für Justiz und Wirtschaft und Energie, Herausgeberin des DUB-Unternehmermagazins und noch vieles, vieles mehr. Herzlich willkommen, liebe Brigitte.
Vielen Dank, Thorsten. Aber ich muss gleich was richtigstellen. Du hast das so anmoderiert, als sei ich da immer noch in sämtlichen Ämtern. Ich war in den Ämtern. Alles Vergangenheit.
Du warst.
Ja.
Freut mich sehr, dass wir trotz deines vollen Terminkalenders heute miteinander sprechen können. Wie ich von dir weiß, bist du sehr aktiv heute immer noch, viel unterwegs. Wo treffe ich dich heute an?
Ich bin zu Hause. Ich sitze in Berlin in meiner Wohnung, genau, und fahre erst morgen wieder Richtung Südhessen, in deine Region nach Frankfurt.
In meine Region. Ja, wunderbar. Ja. Also fürs nächste Mal das Angebot, wenn du irgendwo hier rund um Frankfurt bist, melde dich, trink mal einen Kaffee zusammen.
Ja, machen wir. Alles klar.
In unserem Podcast sprechen wir über Beruf, Karriere und Führung. Aber bevor wir über deine spannende Karriere sprechen, lass uns zunächst mal eine Zeitreise in deine Jugend vornehmen. Was wolltest du als Jugendliche, als junge Frau beruflich werden? Was waren deine Ideen?
Als ich so ein pubertierendes Mädel war, wollte ich unbedingt Stewardess werden. Das war natürlich, damals war das noch was ganz Besonderes. Da sprach man noch nicht von den Saftschubsen, von denen man ja heute auch nicht mehr sprechen kann, weil sich der Service an Bord schon wieder verändert hat. Sondern damals war das halt noch so der Hauch der großen, weiten Welt. Und da habe ich gedacht, das wäre super, da kommst du in die Welt. Und dann hatte ich ehrlicherweise bis zum Abitur gar keine weiteren Pläne und habe mich dann nach dem Abitur erstmal entschieden, auf Lehramt zu studieren. Das habe ich aber nach einem Semester gleich wieder gelassen und habe dann Jura studiert. Und damit bin ich auch bis heute sehr zufrieden.
Okay. Dein Vater war ja selbstständig und hat eine eigene Drogerie gehabt. Wolltest du nicht in die Fußstapfen mal treten?
Nee, also die Drogerie sowieso nicht, wenn dann die Fotolabore, aber die hat er glücklicherweise auch rechtzeitig verkauft, ehe die Digitalisierung eingesetzt hat und aus diesen ganzen Dingern dann sowieso nichts mehr geworden wäre. Nee, also außerdem wollte ich auch gerne studieren. Und
was waren die Gründe für Rechtswissenschaften? Was hat dich daran gereizt, an Jura?
Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat vor allen Dingen gereizt, einen Beruf zu haben, der mich selbstständig macht und eigenständig sein lässt. Und ich habe auch lange überlegt, ob ich Medizin oder Jura studieren sollte. Und habe dann Jura genommen, weil ich es mir eher zugetraut habe. Ich war mir bei Medizin nicht so sicher, ob ich das Naturwissenschaftliche, wo ich ganz gute Noten hatte, ob ich das wirklich so hinkriegen würde. Während ich mir bei Jura habe ich immer gedacht, naja, das kannst du auf alle Fälle. Und dann bin ich den sichereren Weg gegangen sozusagen. Aber heute noch denke ich, ich glaube, ich wäre auch eine ganz gute Ärztin geworden.
Ja, das glaube ich auch. Wann wurde denn in der Zeit auch dein Interesse an der Politik geweckt?
Na, ich war ja, Thorsten, schon immer politisch interessiert. Also ich habe als Jugendliche fast jeden Abend mit meinem Vater über Politik diskutiert, der zugegebenermaßen eine andere politische Richtung vertrat als ich damals schon. Also ich war sehr früh eher sozial- und sozialdemokratisch eingestellt, während mein Vater ein CDU- oder FDP-Wähler war. Und da haben wir viel diskutiert und ich war dann auch sehr früh engagiert als Klassensprecherin, als Schulsprecherin, als Stadtschulsprecherin, Landesschulsprecherin und bin dann später auch an der Uni im AStA gewesen und in der Fachschaft gewesen und war im Studentenparlament. Und also politisch engagiert war ich schon immer und deswegen war es dann vielleicht auch eine glückliche Fügung, muss man ja im Nachhinein sagen, dass ich dann ein Stellenangebot bekam aus der Hessischen Staatskanzlei in Wiesbaden. Die Staatskanzlei ist die Verwaltungsbehörde des Ministerpräsidenten. Und damals war das Holger Börner und er suchte noch eine Referentin für die Rechtsabteilung. Hessen hat sich immer sehr stark engagiert im Verfassungsrecht und hat viele große verfassungsgerichtliche Verfahren in der Nachkriegszeit eingeleitet oder Stellungnahmen abgegeben, die bedeutsam waren. Und deswegen waren die da sehr so theoretisch interessiert. Ich hatte an der Uni gearbeitet und ja, dann bin ich da hingegangen. Und das war schon lebensentscheidend auch, weil von da aus ging der Weg dann weiter.
Das war sozusagen der Startschuss für deine politische Karriere, ne?
Ja, es war ja immer so eine Karriere, erstmal so zwischen Recht und Politik. In den Staatskanzleien wird zwar viel Politik gemacht, aber man muss natürlich juristisch arbeiten. Und man steht natürlich auch hinten. Das ist jetzt nicht der Politiker oder die Politikerin der ersten Reihe.
Ja.
Und ja, den Berufswechsel habe ich ja erst sehr viel später gemacht.
Gelesen, dass du mit Frank-Walter Steinmeier, unserem heutigen Bundespräsidenten, zusammen studiert hast, nicht wahr?
Ja, das stimmt. Wir haben in Gießen damals zusammen studiert.
Ja. Hattet ihr damals schon ausgeheckt, das große Rad in der deutschen Politik mal drehen zu wollen?
Überhaupt nicht. Gar nicht, nee.
Okay. In die CDU, in die SPD bist du dann aber erst später eingetreten, nicht wahr?
Ja, erst 91, als ich in Hannover dann angefangen habe bei Gerhard Schröder in der Staatskanzlei.
Hat da so richtig die politische Laufbahn Fahrt aufgenommen, als du dann Staatssekretärin geworden bist in Niedersachsen?
Ja, das war dann ein bisschen später noch. Ich war dann erst Staatssekretärin, bin ich erst 96 geworden. Ich war damals, als ich nach Niedersachsen kam, Referatsleiterin für Verfassungsrecht und war aber sehr am politischen Geschehen dran, weil ich auch in jeder Kabinettssitzung mit war als Protokollantin und mich dann auch um die Neufassung der niedersächsischen Verfassung gekümmert habe und mit den Abgeordneten gearbeitet habe. Und da habe ich schon gemerkt, dass es... Also, dass man sich da jetzt auch mal bekennen muss. Ich war ja auch während der Studium schon bei den Jusos an der Hochschule, aber da war ich nicht Parteimitglied. Mhm. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt muss das mal stehen. Und dann bin ich in die 91 in die SPD eingetreten.
Deine ganzen Stationen, die du in der Laufbahn eingenommen hast, Staatssekretärin, dann ab 2002 auch in der Bundesregierung als Justizministerin. Ich meine, ich bin Headhunter, ich bin Personalberater und bin ja immer auf der Suche nach Führungskräften im Unternehmensauftrag. Wie bist du in deine ganzen Rollen gekommen? Waren das Ausschreibungen? Waren das persönliche Beziehungen? Waren es Ansprachen von Headhuntern?
Nee, Headhunter haben in der Politik, ehrlich gesagt, habe ich noch nie erlebt.
Wäre vielleicht mal was Neues.
Ja, aber die Anforderungen an jemanden, der in der Politik zurechtkommt, sind ja doch spezifisch. Und im Grunde brauchst du jemanden, der da schon ein bisschen Vorerfahrung hat. Man hat das ja auch gesehen, dass diese Quereinsteiger, die aus der Wirtschaft in die Politik gekommen sind, in der Regel nicht reüssiert haben. Also der einzige Fall, den ich kenne, der positiv ausgegangen ist, ist der von dem Müller, dem ehemaligen Wirtschaftsminister.
Ja.
Der hat es geschafft, aus der Wirtschaft in die Politik zu wechseln. Aber ansonsten ist das ja in aller Regel nicht so gut gegangen. Und umgekehrt übrigens auch, wenn dann Politiker meinten, sie müssten führende Wirtschaftsjobs einnehmen. Das hat ja auch nicht immer funktioniert. Also das ist keine Garantie dafür, weil die Philosophie, das Klima, die Art und Weise, wie man arbeitet, wie ich jetzt inzwischen gemerkt habe, nach meinem Ausscheiden und wo ich jetzt einige Zeit für VW gearbeitet habe oder auch für EY ein Gutachten gemacht habe oder und da das Unternehmen auch ganz gut kennengelernt habe oder für Apple jetzt gearbeitet habe, da merkt man schon, dass diese Konzerne schon ganz anders ticken als Politik. Von daher ist schon klar, das ist nicht unbedingt kompatibel. So, Entschuldigung, das war ein kleiner Exkurs. Jetzt zur Frage zurück. Wie wird man was in der Politik? In aller Regel wird man was, wenn man zur rechten Zeit am rechten Ort ist und die rechten Leute kennt. Das ist teilweise schon von Zufälligkeiten abhängig. Von langer Hand geplant ist das in aller Regel nicht, nach meiner Erfahrung. Sondern es hat dann eben auch was mit Proports zu tun. Es gibt einmal den Männer- und Frauenproports. Dann gibt es den Regionalproports. der jetzt einigen Leuten vielleicht auf Bundesebene auf der SPD-Seite in die Quere kommt, weil zu viele Niedersachsen sich herumtummeln gerade und andere Bundesländer auch sagen, wir wollen berücksichtigt werden, oder der Osten sagt, wir wollen berücksichtigt werden. Und da muss man auf solche Sachen muss man auch alle Rücksicht nehmen.
Ja.
Deswegen ist da schon so ein ganzes Personaltableau, wo man ein bisschen rumschieben muss. Und wo man auch gucken muss, dass man eine Mischung macht zwischen erfahrenen Leuten und jungen Leuten und dass das alles so einigermaßen stimmt und in der Bevölkerung Zustimmung findet.
Ja. Das hast du ja gerade eben schon beschrieben, dass du so die beiden Welten auch jetzt kennst über deine persönlichen Erfahrungen, Politik und Unternehmensseite. Wo sind die größten Unterschiede? Und dann auch mal auf dich gemünzt, was sind so deine Merkmale, Eigenschaften, Fähigkeiten, die dich ausgezeichnet haben in deiner politischen Karriere und Laufbahn?
Ich glaube, was mich auszeichnet, ist die Tatsache, dass ich zuhören kann und dass ich die Argumente des anderen durchaus ernst nehme und mir überlege, hat er da vielleicht einen Punkt oder hat sie da vielleicht einen Punkt? Das machen viele nicht mehr, weil man dann irgendwann so im Jum ist, dass man denkt, das, was man selber macht, ist das Richtige. Aber das ist leider stimmt so, glaube ich, nicht. Ich glaube, man muss sich immer ernsthaft auseinandersetzen. Und diese Fähigkeit, zuhören zu können, ist sicherlich eine, die stärker verbreitet sein sollte in der Politik.
Ja.
Aber auch in Unternehmen. Und dazu gehört dann auch, dass man mal ein bisschen was nachgeben muss und dass man mal seine eigenen Interessen und seinen eigenen Ehrgeiz ein bisschen zurückstellen muss. Das gilt auch sowohl in der Politik, wo ich das immer kritisiere, dass immer bis aufs Letzte gefochten wird zwischen Bund und Ländern zum Beispiel. Gilt das aber auch in Unternehmen, wo ich den Eindruck habe, man würde sich sehr viel verbraucherfreundlicher und markenschonender aufstellen, wenn man mal an der einen oder anderen Stelle nachgeben würde. Wenigstens so meine Erfahrung.
Jetzt hattest du ja zunächst im Justizministerium auch als Bundesjustizministerin gearbeitet. Dann warst du später Wirtschaftsministerin. Welche dieser beiden Ämter, wenn du das miteinander vergleichst, hat dir mehr Spaß bereitet?
Naja, das kann man ehrlicherweise nicht so vergleichen. Ich war ja zwei Legislaturperioden Justizministerin und nur ein Jahr Wirtschaftsministerin. Und in dem einen Jahr war nicht mehr viel zu reißen, weil das war im Grunde von Januar bis Sommer. Und ab Sommer war dann Sommerpause erst und dann der Wahlkampf. Und dann waren wir ja nur noch geschäftsführend im Amt. Und da kann man ja nicht mehr so viel machen. Das kann man von daher nicht so sehen. Ich würde schon von mir sagen, dass ich mich so von meiner originären juristischen Tätigkeit, also die ja angefangen hat, mit so richtig klassischer juristischer Arbeit, Schriftsätze schreiben, Schriftsätze schreiben, Schriftsätze schreiben, immer weiter entfernt habe. Und von daher hat mir das dann später im Wirtschaftsministerium schon viel Spaß gemacht. Also das Thema Mittelstand und etablierte Industrie zu vernetzen, der etablierten Industrie zu sagen, hier, guckt mal, hier ist die Digitalisierung, da müsst ihr euch drum kümmern, das ist wichtig für euch und wir machen euch da jetzt Angebote und guckt doch mal und so. Also das hat mir schon viel Spaß gemacht und auch mehr als dann diese doch sehr einsame Schreibtischarbeit als klassische Juristin.
Okay. Hast du für dich selber persönliche Routinen oder Methoden auch entwickelt, um möglichst produktiv, effizient, erfolgreich zu sein?
Naja, die einzige Methode, die ich habe, die hast du ja vielleicht auf unserer gemeinsamen Reise auch kennengelernt, ist, dass ich schon immer ziemlich direkt bin und nicht so viel rumrede, sondern sage, was ich will und was ich auch nicht will. Das ist dann manchmal für Leute ein bisschen verstörend, aber im Grunde spart es eine Menge Zeit.
Ja, ich bin auch ein Freund von Direktheit der Kommunikation, weil da bin ich bei dir. Nur wenn man klar auch äußert, was man möchte, ja, was man nicht möchte, dann kann man auch zielführend und effizient arbeiten.
Es hat auch den Vorteil, dass man sich selber darüber klar werden muss, was man eigentlich will und was man nicht will.
Ja. Was bedeutet für dich selbst Erfolg?
Na, Erfolg heißt für mich selber erstmal, dass das, was ich mir vorgenommen hat, gelingt.
Mhm.
Und das kann sich sowohl auf Marmelade beziehen und das Kochen derselben, als auch auf Projekte, die ich mir vorgenommen habe oder Menschen, die ich miteinander verbinden will, damit die möglichst miteinander gut klarkommen und was gemeinsam Produktives machen können oder was auch immer. Das ist ja so, also das Vernetzen von Menschen ist ja eine Sache, die ich im Moment sehr stark mache in meiner Start-up-Tätigkeit. Ja, also wie auch immer, dass es gelingt, was man sich vornimmt.
Okay. Was würdest du in deiner politischen Karriere als deine größten Erfolge bezeichnen?
Doch, das ist immer schwer zu sagen. Ich habe als Justizministerin dafür gesorgt, dass sehr viele Gesetze gemacht wurden vom Bundestag. Da war ein gewisser Stau auf der einen Seite und auf der anderen Seite lagen da auch Themen auf dem Tisch, wie beispielsweise die Patientenverfügung, die damals ein Riesenthema war, die wir dann ins bürgerliche Gesetzbuch gebracht haben, oder das Thema Stalking, was ich ins Strafgesetzbuch gebracht habe als Straftat, und vieles andere mehr. Und ich glaube, mein größter Erfolg eigentlich, den ich auch nur erringen konnte, weil ich 2 Legislaturperioden im Amt war, war die Neuorganisation des Versorgungsausgleichs. Das hat man so in der Öffentlichkeit gar nicht so wahrgenommen, weil das so ein technisches Thema ist. Aber das hat ganz vielen Frauen bei der Scheidung wirklich zu mehr Gerechtigkeit geholfen, weil man da nicht mehr die Rentenansprüche aus freien Rentenversorgungen an die BFA-Rente angeglichen hat. Dadurch ging immer viel Geld verloren. Und das ist jetzt besser geworden.
Gab es denn in deiner Karriere irgendeinen entscheidenden Moment, der dich besonders geprägt hat?
Nee. Würde mir jetzt nichts einfallen.
Okay.
Hast du einen im Blick? Denkst du an irgendwas? Oder wieso fragst du? Ich meine, es ist ja immer nicht so, ist ja nicht immer so ein Moment, der einen dann, wenn man schon 45, 50, 55 ist, noch prägt. Also das ist ja eigentlich selten der Fall. Da müsste man wirklich richtig doll reinfallen oder so.
Ja, aber es gibt ja immer wieder Momente, habe ich selbst erlebt, die einen dann geprägt haben, in seine Karriere auch eine bestimmte Richtung zu geben oder einen Schritt zu tun. Bei mir war es damals eine Situation, als ich dann in die Selbstständigkeit gegangen bin. Da war eine Situation, wo ich sagte, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt übernehme ich eben auch Verantwortung und mache mich selbstständig, raus aus dem Angestellten-Dasein. Ja, also deshalb.
Naja, gut, also wenn du so willst, dann hat natürlich mich geprägt, dass ich die Möglichkeit hatte, überhaupt diesen Berufswechsel nochmal zu machen von der Beamtin zur Politikerin.
Mhm.
Also das war ja dann erst 2002. Und ich war ja in der Legislaturperiode davor beamtete Staatssekretärin auf Bundesebene. Zwar, aber schon auf Bundesebene, aber eben als beamtete Staatssekretärin. Und da ist man eben halt Beamtin, wie der Name schon sagt. Und Politikerin ist ja dann doch nochmal was ganz anderes.
Ja.
Und dass ich das werden konnte, aber das war jetzt nicht mein Verdienst, sondern das war lag halt daran, dass Schröder mich gefragt hat, ob ich es machen würde.
Jetzt hast du ja auch schon mehrfach erwähnt, dass du ja auch beide Seiten kennst, die politische wie auch die unternehmerische Seite durch dein Engagement auch in den letzten Jahren. Wo gibt's für dich die größten Unterschiede in den Karrieren oder das, was du wahrnimmst? Gibt's da Merkmale, wo du sagst, da spürt man schon gravierenden Unterschied zwischen Politik und Unternehmertum?
Also ich habe den Eindruck, dass in der Politik Loyalitäten noch eher zählen als auch in Unternehmen, weil man in der Politik halt zusammenarbeiten muss über viele Jahre hinweg, zwischen Bund und Ländern beispielsweise. Und wenn dann jemand auf Landesebene engagiert ist und dann jemand anders auf Bundesebene und man weiß halt, dass man aufeinander angewiesen ist in gewisser Weise, dann geht man da auf bestimmte Verbindlichkeiten ein oder kann man auf bestimmte Verbindlichkeiten eingehen, zu denen man sinnvollerweise dann auch hinterher steht. Und dadurch werden dann manchmal Personalentscheidungen gefällt, obwohl man sich da auch was anderes hätte vorstellen können. Und ich glaube, sowas gibt es auf Unternehmensseite weniger. Also da gibt es, glaube ich, keine so eine Loyalität für Einstellungen dann oder soweit ich das beobachtet habe, wenigstens, da habe ich den Eindruck, das geht da durchaus ein bisschen rauer zu. meine, bei uns kann es auch rau zugehen, so ist es nicht, aber.
Ja, man spürt auch, ich meine, ich lese jeden Tag viele Lebensläufe und das seit fast 25 Jahren. So diese klassischen Karrieren mit 20, 25 Jahren in einem Unternehmen, die gibt es ja auch immer seltener.
Nee, aber die gibt's noch, ne? Also ich meine, der Klein von SAP, glaube ich, ist doch ein SAP-Gewächs.
Ja, das ja. Das ja. Mhm. Aber man muss sie schon suchen. Also ich glaube noch so die Generation, die Babyboomer, die jetzt in Ruhestand geht, da finden sich noch wesentlich mehr von diesen Laufbahnen, wie wir das in den Generationen danach erleben können.
Mhm. Aber das muss ich ehrlich sagen, ich würde auch jeder und jedem empfehlen, durchaus mal zu wechseln. Ich meine, manchmal sind die Konzerne so groß, dass man das auch innerhalb eines Konzerns kann und was anderes mitkriegt. Aber ich habe es beispielsweise immer als ausgesprochen bereichernd gefunden, dass ich so alle 4 Jahre eigentlich was Neues gemacht habe und mich da auch immer einarbeiten musste. Also ich habe immer gedacht, das hält auch irgendwie so ein bisschen frisch, da kommt man nicht in solche Routinen immer rein. Denn nach einem Jahr hat man die Themen ja dann in der Regel schon drauf. Dann wird so routiniert und man muss dann aufpassen, dass man nicht arrogant wird und sagt, na, das haben wir alle schon gehabt, das brauchen wir jetzt nicht nochmal.
Ja, wenn man zu viel Routine hat, ist die Gefahr auch größer, Fehler machen zu können. Ne? Also
ja, weil man eben einfach nicht mehr so aufmerksam ist.
Ne? Genau, ja. Mhm. Lass uns auch mal kurz über das Thema Führung sprechen. Als Ministerin hast du einen ganzen Apparat geführt. Du kennst Unternehmer auf der anderen Seite, die ihre Unternehmen führen. Hast du da Unterschiede feststellen können, auch für dich jetzt in den Aufgaben, die du jetzt heute auch wahrnimmst? Gibt es Unterschiede im Thema Führung?
Na, ich glaube, dass der wesentliche Unterschied beim Thema Führung zwischen den Leuten liegt, die Aufgaben nachhalten. Und bei denen, die einfach sagen, das muss man mal machen und vielleicht dann auch noch sagen, wer es machen soll, aber die sich dann nicht mehr drum kümmern. Mhm. Und ich gehöre definitiv zu der ersteren Gruppe. Ich habe das immer sehr stark nachgehalten und meine Erfahrung ist auch, dass man ansonsten läuft, funktioniert es nicht. Man muss einfach schon so ein eigenes Controlling sich machen, damit man sicherstellen kann, dass die Sachen, die man wirklich will, auch umgesetzt werden.
Ja, führen mit Zielen, ne? Dass man auch klar sagt, okay, dass das Ziel,
ja,
wo wir hinwollen.
Ja, führen mit Zielen, aber eben auch führen mit Nachhalten. Also man muss auch sagen, und in 4 Wochen reden wir da wieder drüber und dann sagst du mir, wie weit du bist.
Ja.
Und in weiteren 4 Wochen reden wir wieder drüber. Also es muss auch den Leuten, die man führt, muss auch ganz klar sein, dass die Chefin oder der Chef das nicht aus dem Auge verliert, was er da für einen Auftrag gegeben hat. Und nicht so unter dem Motto, naja, komm, das sagt er jetzt heute, das hat er in 3 Wochen sowieso vergessen. Brauche ich erst gar nicht mit anzufangen.
Ja. Nach deinem Ausscheiden aus der aktiven Politik bist du ja jetzt immer noch eine sehr aktive und gefragte Politikerin, Unternehmerin. Unter anderem bist du heute Herausgeberin des DUB Unternehmermagazins. Was hat dich an dieser Aufgabe gereizt?
Die DUB-Gruppe, die der Jens de Boer macht, hat sich ja zum Ziel gesetzt, den Mittelstand stärker aufzurütteln, zu informieren. Ich will nicht sagen, bilden ist vielleicht jetzt ein bisschen viel, aber auf alle Fälle nachhaltig doch zu informieren über die neuen digitalen Themen. Und das war ein Thema, was mir immer auch sehr am Herzen gelegen hat. Da habe ich ja als parlamentarische Staatssekretärin dann 2013 im Wirtschaftsministerium angefangen, Startup Nights zu organisieren, also eine Vernetzung schon mal zu organisieren. Damals gab es sowas noch gar nicht. Heute gibt es das ja alle naslang irgendwo. Aber damals war das neu. Und weil mir oder uns im Wirtschaftsministerium schon immer klar war, dass das extrem wichtig ist für die weitere Qualifikation der deutschen Wirtschaft, dass der Mittelstand die Digitalisierung nicht verschläft. Vor lauter Auftragsbüchern. Die haben halt volle Auftragsbücher gehabt und haben dann abarbeiten müssen. Und dann haben sie noch Familie und 2 Kinder und wollen dann einmal in der Woche zum Sport und einmal in die Kneipe. Und dann hat man auch nicht mehr so sonderlich viel Zeit, sich zu überlegen, was bedeutet eigentlich künstliche Intelligenz oder wie könnte ich eigentlich bestimmte Anwendungen für meinen Betrieb nutzbar machen. Und das war mir aber wichtig, dass das geschieht. Und das macht das DUB-Magazin eben seinerseits auch. Die informieren darüber, was es gibt. Und als der De Boer mich fragte, ob ich da mitmachen würde, habe ich gedacht, ja, das ist doch eigentlich dein Thema. Warum nicht?
Ja, sehr gut. Hattest du denn so ein bisschen das Gefühl, dass der deutsche Mittelstand hinterherhinkt und vielleicht das Thema eben, wie du sagst, verschläfst?
Ja, das ist kein Gefühl. Es war so. Also es war 2013 ein echtes Thema. Und auch in der Folge noch und auch heute noch würde ich sagen, dass es viele mittelständische Unternehmen gibt, die die Kapazität, also die Möglichkeiten, die in Digitalisierung für ihr Unternehmen stecken, nicht ausreizen. Und das wird jetzt noch mal mehr durch die künstliche Intelligenz.
Ist es ein Thema des Mittelstandes oder ist es vielleicht auch ein deutsches Thema?
Naja, es ist vor allen Dingen ein Thema des deutschen Mittelstandes, sag ich mal so. Ich weiß nicht, wie das in Spanien oder in Frankreich ist. Kann ich gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass es in Deutschland so ist, dass es besser sein könnte.
Wir haben uns ja letztes Jahr auf so einer Delegationsreise nach China kennengelernt mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern. Mhm. Und wenn man China bereist und erlebt und sieht, wie weit die dort in dem Thema Digitalisierung auch sind, ist das schon bemerkenswert, ne? Und da sieht man.
Naja, klar, die Chinesen haben aber auch ganz andere Bedingungen dafür. Das ist auch klar, ne?
Das ist also, auch klar.
Also für die ist das Thema Datenschutz beispielsweise kein Thema.
Nee, das haben wir auch gemerkt, ne?
Und kennen die nicht. Wissen die nicht, wie das Wort geht.
Aber gibt es denn sonst Themen, weil du bist dieses Jahr auch wieder bei einer Reise dabei nach China? Ich schaff's leider nicht, hatte lange mit mir gerungen, aber ich habe einen anderen wichtigen Termin, an dem ich da sein muss. Deshalb werde ich nicht mitreisen dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr wieder. Gibt es Themen, die dich trotzdem an China und den Technologien und dort reizen?
Naja, also mich fasziniert China schon immer. Und ich bin 1999 das erste Mal in China gewesen und habe viel auch in meiner Zeit als Bundesjustizministerin mit China zusammengearbeitet. Wir haben damals den Rechtsstaatsdialog mit China gemacht und versucht, den Chinesen die Vorteile von etwas Bürgerbeteiligung nahezubringen und von Rechtsstaat. Das ist damals auch einigermaßen gelungen, aber ist inzwischen jetzt alles wieder rückläufig. Mhm. Also von daher, China interessiert mich schon immer und da gibt es viel zu gucken und ich finde es immer wieder faszinierend, wie sich dieses Volk entwickelt.
Ja. Ja, mich hat vor allem diese Geschwindigkeit fasziniert. Mit welchem Tempo dort Themen angegangen werden und auch mit welchem Pragmatismus. Während ich feststelle, dass wir hier bei uns immer ja alles erstmal zu 100% oder eher 120% durchdenken müssen, durchplanen müssen, wird in China, weiß ich nicht, bei 80% mal angefangen. Und wenn man irgendwo an einen Fehler stößt, dreht man eine Schleife und behebt ihn, aber man kommt wenigstens ins Tun und ins Machen, was mir oftmals hier bei uns ein bisschen fehlt.
Naja, klar, das liegt natürlich auch daran, dass bei uns in einem demokratischen Verfahren andere Interessen noch zu berücksichtigen sind. Das haben wir beispielsweise damals ja mit den Chinesen auch diskutiert, bei Planfeststellungsverfahren oder bei Bebauungsplänen, dass man auch die Interessen der Nachbarschaft berücksichtigt, dass man da überhaupt mal realisiert, dass man nicht alles das machen kann, was man gerne wollte. Das gab ja, und das weiß man natürlich in Deutschland auch nicht, es gibt ja in China schon viele Proteste auch. Und es gibt auch viele Menschen, die inzwischen sagen, das ist keine gute Idee, heute zu denken, dieses ganze Viertel muss abgerissen werden, um Hochhäuser hinzubauen. Es ist auch sinnvoll, was zu erhalten, wenn es denn einen Bezug hat. Also von daher ist dieses wir tun jetzt alles und zwar sofort auch nicht immer der richtige Weg und kann überhaupt nur durchgesetzt werden, weil es diese ganzen Verfahrensbeteiligungen, die wir kennen, ja gar nicht gibt. Und das könnte man in einer Demokratie auch nicht so durchsetzen, bin ich davon überzeugt, weil die Menschen sich damit recht wehren würden und sagen würden, das geht nicht, ihr müsst auch meine Interessen berücksichtigen. Also ich sag mal Nachbarschaftsinteressen beispielsweise, Umweltinteressen oder so.
Ja. Ja, im Thema Stadtentwicklung bin ich da völlig bei dir. Naja, worauf ich auch noch abzielen wollte, ist in der Produktentwicklung. Ja, also habe ja viele Kunden in der herstellenden Industrie und wenn ich dann dort mit den Menschen spreche, wie lange ein Entwicklungsprozess dauert, um ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, da sehe ich dann doch große Unterschiede dann auch zu China oder auch Indien, die da einfach schneller sind.
Ja, da ist jetzt aber die Frage, woran liegt es? Liegt es an den Vorschriften? Also beispielsweise bei Medizinprodukten würde ich sagen, ja, das ist so. Da haben wir relativ viele und strenge Vorschriften, die dann im Zweifel zu einer Verzögerung führen, aber natürlich auch ihren guten Sinn haben.
Ja.
Und wenn du dann mal irgendwie als Patientin oder als Patient nicht ausgereifte Implantate eingesetzt gekriegt hast oder anderes, dann hast du hinterher erhebliche gesundheitliche Schäden. Und das wollen wir halt möglichst vermeiden.
Ja, Gott sei Dank ist das so. Jetzt hast du eben ja auch schon kurz berichtet, dass du seit 3 Jahren ungefähr als Beraterin für Apple aktiv bist. In welcher Rolle konkret? Was sind deine Aufgaben?
Naja, ich bin das nicht mehr. Die haben das eingestellt jetzt zum Jahreswechsel. Und zwar, das war ein Kreis von ehemaligen Politikerinnen und Politikern aus ganz Europa, der sich da regelmäßig getroffen hat und mit Apple darüber diskutiert hat, wie die Anforderungen in den einzelnen Ländern sind, was man gerne hätte, worauf sich Apple einstellen muss an Forderungen und so. Also es war so ein bisschen ja Politikvermittlung hin zu Apple und umgekehrte Lobbyarbeit habe ich ehrlich gesagt nie gemacht. Also ich habe nie den Bundestagsabgeordneten die Interessen von Apple vermittelt.
Okay, spannend.
Aber Apple hat gesagt, was hier in Deutschland diskutiert wird und was man schon erwartet auch vom Konzern und wo der Konzern vielleicht nochmal Kontakte aufnehmen sollte in die Bundesregierung, um bestimmte Themen voranzubringen. Stichwort Wallet, Stichwort ID und so.
Warum wurde das jetzt eingestellt?
Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also sie haben den ganzen Kreis eingestellt, nicht nur mich entlassen, sondern alle.
In deinem beruflichen und privaten Kontext gab es dort auch Menschen, die dich inspiriert, geprägt haben? Wenn ja, warum?
Ja, da gab es natürlich oder gibt es auch heute noch Menschen, die mich inspirieren und die mir wichtig sind, wo es mir wichtig ist, mit denen zu reden und von ihnen zu lernen, teilweise auch Herangehensweisen zu lernen. Da gibt es natürlich viele. In meiner politischen Laufbahn war Gerhard Schröder sicherlich die prägende Figur. Mit dem habe ich ja 5 Jahre sehr eng zusammengearbeitet, damals in Niedersachsen.
Mhm.
Und auch viel von ihm, was Führungsqualitäten anbelangt, gelernt. Also zu sagen, hier mach mal und ich deck dich schon, wenn es drauf ankommt. Also jemandem auch mal was zutrauen, aber dann trotzdem hinterher sagen, so, und jetzt lass mal darüber reden. Was hast du gemacht? Wie sieht's aus? Und also durchaus dann auch zurückzukoppeln, aber schon klar zu sagen, du läufst jetzt mal alleine.
Also von da hast du.
Ja, aber es gibt auch im juristischen Bereich. Ja, da konnte ich viel mitnehmen, aber es gibt natürlich auch im juristischen Bereich Menschen, mit denen ich mich schon sehr lange regelmäßig austausche und von deren Herangehensweise an juristische Probleme ich immer wieder was lerne. Also man ist halt nicht perfekt.
Nein, Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank, ne? Ich hatte eben gerade gesagt, ob ich sagen soll, leider oder.
Nee, oder ich finde das auch.
Sagen muss, Gott sei Dank.
Nein, ich denke, wir Menschen sollten nicht immer nach dem Perfektionismus streben. Ein bisschen individuelle Themen und auch mal eine schlechte Seite, das gehört einfach dazu. Das macht das Leben bunt und von daher passt das schon, ja. Brigitte. Wir kommen so ein bisschen jetzt zum Ende unserer Folge heute. Wir haben zum Schluss immer so eine Schnellfragerunde.
Oh Gott.
5 Fragen und 5 kurze Antworten. Starten wir. Welcher Rat, den du bekommen hast, hat dich in deinem Leben stark geprägt oder hat etwas verändert?
Du schaffst das.
Okay. Mit wem würdest du gerne einmal Abendessen gehen, dich ausgiebig unterhalten?
Fällt mir gerade keiner ein. Oder kein Nee.
Ja, du hast schon in deiner Karriere so viele Menschen kennengelernt und mit so vielen Menschen gesprochen. Ne? Da wird der Kreis relativ klein, der noch fehlt.
Naja, ich meine, ich bin jetzt ein bisschen gepolt aus Politiker sein. Da wüsste ich jetzt in der Tat im Moment keinen. Aber Anna Netrebko würde mich schon mal interessieren, kennenzulernen.
Okay, schön. Warum? Was reizt dich?
Naja, ich finde, die hat eine tolle Karriere gemacht und ich würde aber trotzdem gerne mal mit ihr über ihr Verhältnis zu Russland heute reden.
Ah, okay. Welches Buch sollte jeder einmal gelesen haben?
Die Stadt der Diebe. Das ist ein Buch über die Belagerung Stalingrads von David Benioff und hat mich total beeindruckt.
Okay, schöner Tipp. Wenn du eine Sache in der politischen Welt sofort ändern könntest, was wäre das?
Die Fähigkeit der Politikerinnen und Politiker, auch mal zu verzichten auf ihre Positionen und nicht immer dem Drang zu unterlegen, alles möglichst genau zu regeln, sondern mehr generalisieren zu regeln, mehr allgemein.
Schöner Wunsch. Wir haben hier in unserer Gain Leadership Lounge die große Betonwand hinter unseren Stühlen. Wenn du diese als Graffiti-Künstlerin besprühen könntest, was würdest du uns hinterlassen? Welches Bild, welcher Spruch?
Ich glaube, ich würde euch einen Wald malen oder sprühen. einen hellgrünen Wald, so wie der Wald jetzt ist. Das ist ja jetzt eine wunderbare Jahreszeit, wenn das frische Grün so rauskommt
Ja.
und es sind ganz viele unterschiedliche Grüntöne. Und ich finde, Grün entlastet immer das Auge und das Gehirn, wenn man ins Grüne guckt.
Ja,
Das ist auch übrigens medizinisch erwiesen.
das ist auch
Aber
eine meiner Lieblingsfarben und ich liebe es jetzt gerade in der Jahreszeit auch durch die Wälder zu laufen,
genau.
herrlich.
Und wenn man so eine grüne Wand im Büro hat, glaube ich, kann man immer mal dahin gucken und den Gedanken schweifen lassen.
Kreativ sein. Ja,
Ja.
prima, ganz lieben Dank. Gibt's noch was Wichtiges, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest? Brigitte.
Ich würde mir wünschen, wenn auch die Menschen draußen ab und an mal sagen würden, jetzt gucken wir erstmal, was haben die denn in der Politik sonst noch alles gemacht und nicht immer nur das Schlechte suchen. Also das ist ja so ein bisschen so ein Problem heutzutage, ist natürlich auch mediengetriggert, dass man immer nur die negativen Punkte sucht und nicht die positiven. Die Ampelregierung beispielsweise hat viele Sachen wirklich richtig gut gemacht, angefangen von der Gasversorgung in schwachen Zeiten, schweren Zeiten und anderen Themen. Und wenn man da einfach mal ein bisschen was zulassen könnte, auch ein bisschen nachsichtig wäre und nicht immer nur denkt, es muss alles hundertprozentig perfekt sein, weil das geht eben leider nicht und das kriegt man ja auch persönlich nicht hin.
Ja.
Und deswegen wäre es gut, man könnte da auch mal ein bisschen nachsichtiger sein und nicht gleich glauben, dass irgendwelche Extremisten das besser machen würden.
Ja, ganz lieben Dank für diesen Wunsch. Ich hoffe, er kommt an bei unseren Zuhörern. Brigitte, ganz, ganz herzlichen
Ja.
Dank, dass du heute bei uns
Sehr
warst.
gerne.
Spannendes
Ja.
Gespräch, tolle Einblicke in deine Karriere. Ich wünsche dir für deine Aufgaben, die du jetzt außerhalb der Politik, hast, noch viel, viel Erfolg. Wir werden uns sicherlich noch häufiger sehen und treffen. Das allerspätestens, im September beim Big Bang KI Festival in Berlin.
Genau.
Und ja, kann nur von meiner Seite aus sagen, freut mich immer, wenn wir zwei uns treffen und uns austauschen. Es ist sehr informativ, inspirierend und spannend. Also ganz lieben Dank dafür.
Immer. Danke dir, Thorsten. Gehören immer zwei dazu, damit so sein kann.
Ja, danke. Dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bleibt neugierig, kommentiert, liked und abonniert unseren Podcast. In diesem Sinne bedanke ich mich bei Ihnen allen, wünsche eine erfolgreiche Woche und sage bis bald wieder in der Gain Leadership Lounge. Euer Thorsten Bach.